Das erste Handzeichen ist schon gekommen. Das hieß aber, bitte schalte doch dein Mikrofon ein. Wir verstehen uns ohne Worte. Ich bräuchte... Pino, könntest du mir kurz assistieren, mit dieser schicken roten Plastiktüte in den Gottesdienst gekommen? Versuch das bitte zu vermeiden. Das ist viel hübscher ohne diese Plastiktüte. Ihr dürft jetzt reinrufen und raten, wie die Predigt heißt. Stell dich mal neben den Notenständer auf die andere Seite. Und hier. Genau, so, Kommunikation ist nicht einfach und halt sie mal fest. So, ihr dürft ab jetzt raten, wie könnte die Predigt heißen?
Reinheit.
Hast du es gelesen oder? Wer sitzt ja hinter mir? Super, Thomas, danke. Musst du die Tüte beseitigen? Liebestöter, gab es die im Osten auch? Damit ihr das während der Predigt nicht vergesst, habe ich es nochmal auf den Zettel geschrieben. Noch lacht ihr, Gemeinde. Es könnte sich gleich ändern. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, eine Präsentation zu machen, aber an späterer Stelle werde ich euch eine Liste mit Bibelstellen an die Wand projizieren lassen. Und ich habe auch da neben den Weihnachtsfotos einige Exemplare hingelegt. Das ist einfach nicht für jeden, sondern wirklich, wenn du nach der Predigt sagst, ich würde das Thema sehr, sehr gerne nachstudieren, ich möchte gern das mir in meiner Bibel nochmal intensiv anschauen, vielleicht für die Zelle aufbereiten, dann nimm dir so einen Zettel mit. Und wenn du das nicht vorhast, dann lass ihn bitte liegen, weil ich habe nicht so viele mitgebracht, weil ich denke, ja, das wird dich jeder in Angriff nehmen. Liebestöter. Ich habe also die größte Unterhose gekauft, die in Dietz zu finden war und auch meiner Meinung nach relativ hässlich aussieht, weil es gibt auch, Bernd hat eine wunderbare Einleitung gemacht, Dinge, die unsere Liebe zu Gott und auch unsere Liebe zu Menschen in Gefahr bringen können. Vielleicht geht's dir gerade so oder euch zu Hause, wenn du das Thema hörst, Liebe, oder was arbeitet gegen die Liebe, besteht vielleicht die Gefahr, dass du abschaltest, dass du denkst, okay, ich weiß, was kommt. Und du hast auch recht, meine erste Bibelstelle ist wirklich 1. Korinther 13. Ja, du bist super weise, du hast es gepeilt. Aber was passiert, wenn wir was hören, eine Predigt geht los, und wir denken, ach, kenne ich schon, habe ich schon 100-mal gelesen, habe ich mit meiner Oma schon drüber diskutiert. Was geschieht dann geistlich in deinem geistlichen Leib, in deinem geistlichen Menschen? Du immunisierst dich gegen die Predigt, gegen das, was Gott dir vielleicht heute Morgen sagen möchte. Und darum möchte ich dich sehr ermutigen, genau das nicht zu tun, sondern zu sagen, gerade jetzt, wo die Gefahr besteht, dass ich abschalte, weil ich denke, das Thema ist so... Wir haben einfach schon so viel gehabt dazu. Mach doch dein Herz auf. Und damit wir das gemeinsam tun, würde ich gern kurz beten. Schließ doch deine Augen und mach dir bewusst, Gott ist hier, Jesus ist hier, der Geist Gottes ist da. Und so laden wir dich ein, Heiliger Geist, nimm du jede Immunisierung, die wir vorgenommen haben, weg. Herr, wir wollen uns anstecken lassen heute Morgen von dem, was du zu sagen hast. Wir wollen empfangen. Wir wollen nicht imprägniert sein oder zu sein für etwas, sondern Gott, wir wollen dein Wort hören. Wir wollen es hören, ob es uns gefällt oder nicht. Wir wollen hören, wo Dinge zu bereinigen sind. Wir wollen hören, wo Dinge gut sind. Wir wollen einfach die ganze Fülle empfangen. Und ich bete, Geist Gottes, dass du jedes Herz jetzt vorbereitest, damit der Acker in der Lage ist, das volle Potenzial des Samenkorns zu empfangen, welches dein Wort ist. Und wer das möchte, der sage ganz laut, Amen. Das war zu schwach. Gibt's noch mehr? Amen. war etwas besser. Mal schauen. Ja, wenn du deine Bibel dabei hast, schön, schlag 1. Korinther 13 auf. Wenn du sie nicht dabei hast, schäm dich und bring sie nächste Woche mit. 1. Korinther 13, ab Vers 1. Aber bleib bitte trotzdem da. Ja, ist alles gut. Wir wachsen, wir entwickeln uns. Schau beim Nachbarn rein. Ich lese uns diesen Abschnitt vor aus der neuen Genfer Übersetzung, die mir in vielen Punkten gefällt, in manchen auch nicht, wie ich inzwischen festgestellt habe, wo ich sie etwas ungenau finde. Aber die Schweizer haben da eine sehr schöne, ja, ein sehr schönes Ausdrucksmittel gefunden für diesen Bibeltext. Paulus schreibt hier: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen, und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Manchmal denken wir, wenn Gott Menschen gebraucht in den Gaben des Geistes, boah, die Regine, die hat heute was gesagt im Gottesdienst, ja, das war genau vom Herrn für mich ein eindruckender Impuls, ein Bild, irgendwas. Und wir sind beeindruckt, das ist gut, uns davon beeindrucken zu lassen. Aber was wir manchmal tun, wenn wir abwägen, die Gaben, die der Heilige Geist gibt oder die Frucht, die er wirkt, dann erheben wir die Gaben über die Frucht. Aber die Bibel macht's umgekehrt. Gott macht's umgekehrt. Gott sagt, die Liebe, das, was der Heilige Geist auch in uns hervorbringen möchte, ist viel wichtiger als all die lauten, beeindruckenden, wie auch immer gearteten Dinge, die Gott tun möchte. Versteht ihr das? Das Gewicht liegt immer auf der Liebe. Vers 3. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Überleg mal, was kann ein Mensch mehr geben für Gott, für seinen Glauben? Aber wenn ich das ohne Liebe tue, so steht's hier, nützt es mir nichts. Und jetzt lernen wir ab Vers 4. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt nicht abschalten. Okay, auch wenn es bei der letzten Hochzeit oder in der Zelle vielleicht war und es dir so vertraut ist. Hörst dir an, als hättest du es noch nie gehört. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Dann kommt ein kleiner Ausflug in die Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wenn die Ewigkeit anfängt, wenn diese Zeit beendet ist, dann hören auch die Gaben auf, aber die Liebe hört nicht auf. Und wir enden mit Vers 13. Berühmter Bibelvers, natürlich, was für immer bleibt, heißt es da, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Komm, was machen wir mal zusammen? Ich sag, aber am größten von ihnen ist, und dann sagt ihr, die Liebe, okay? Aber am größten von ihnen ist
die
Liebe. Cool. Das macht Spaß mit euch. Die Bibel sagt, was sagt die Bibel über Gott? Eine Menge, ich weiß. Aber wenn du eine Kernaussage, ein Ding, was sich wiederholt und was so im Mittelpunkt steht, Gott ist Liebe. Sie sagt nicht, Gott ist allmächtig, Gott ist die stärkste Kraft im Universum. Das steht auch in der Bibel. Aber die Bibel, wenn sie mit einem Satz, mit möglichst wenig Worten zusammenfassen will und uns vermitteln, zu vermitteln sucht, wie Gott ist und was Gott ist, dann kommt immer die Liebe. Selbst im Alten Testament, wo Gericht und andere Handlungen Gottes zu finden sind, die wir einordnen müssen, wenn wir die Bibel studieren, dann sagt die Schrift auch dort, wie heißt es, geduldig, gnädig und geduldig ist der Herr, freundlich und von großer Güte. Dass Geschmacksformen, Ausdrucksformen tätiger Liebe sind. Und wenn das so ist, dann können wir 1. Korinther 13 ab Vers 4 anders lesen, indem wir statt die Liebe sagen Gott. Oder du kannst es zu Hause mal testen mit Jesus. Hört sich dann folgendermaßen an. Gott ist geduldig. Gott ist freundlich. Gott kennt keinen Neid. Er spielt sich nicht auf, er ist nicht eingebildet. Er verhält sich nicht taktlos, er sucht nicht den eigenen Vorteil, er verliert nicht die Beherrschung, er trägt keinem etwas nach. Gott freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles erträgt er, in jeder Lage glaubt er, immer hofft er, allem hält er stand. Auf die Frage an Jesus gerichtet, Meister, was ist das höchste Gebot? Was hat Jesus geantwortet? Liebe Gott von ganzem Herzen, deiner ganzen Seele mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gebot der Liebe. Das bedeutet, da wo ich aus der Liebe heraustrete, trete ich mitten rein in den Ungehorsam. Heißt das denn jetzt, Iris, ich muss mir alles gefallen lassen? Nein. Wir kennen Jesus auch als den, der sowohl Grenzen gesetzt hat. Denkt an die Tempelreinigung mit der Peitsche in der Hand. Er hat klar gesagt, wo die Grenze ist, was sich nicht gehört und was er nicht in Ordnung findet. Aber er war und ist die Liebe. Das heißt, ich darf sehr wohl eine Meinung haben. Ich darf Grenzen ziehen in meinem Leben. Ich muss das sogar tun. Aber das Gebot der Liebe ist für mich Pflicht und keine Kür. Ein praktisches Beispiel, das heißt, ich muss dem, der mich gestern bestohlen hat, vergeben, aber ich muss ihm nicht heute meine EC-Karte ausleihen. So, versteht ihr? Das meine ich, wenn ich das abgrenze. Die Bibel ist voll mit Informationen zum Thema Liebe und der Galaterbrief hilft uns da weiter. Jetzt verrate ich euch mal meine Bibelstellen. Ich hoffe, die Liste verwirrt euch jetzt nicht. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Und damit Gott sicherstellen kann, dass wir es auch richtig raffen, dass wir es kapieren. Was Liebe ist, sagt er uns auch, was Liebe nicht ist. Er gibt uns die Gegenspieler dieser Haltung, dieser Liste, die wir gerade gelesen haben und hält uns den Kontrast vor. Und ich habe diese gegenteiligen Sachen einfach mal Liebestöter genannt, deswegen die Unterhose hier. Lieber Livestream-Zuhörer, schade, dass du sie nicht siehst. Ja, stell sie dir vor, sie ist weiß, hat Beinchen und groß. Okay, welche Liebestöter, welche Werke des Fleisches, so heißt es ja im Galaterbrief, finden wir? Galater 5, das sind die Verse vorher, ab Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Von diesen Sünden habe ich euch schon früher gesagt und wiederhole es jetzt, dass wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht erben wird. Das ist eine ganz dolle Liste von sexuellen Sünden, von Götzendienst, von Okkultismus, von Alkoholsucht und Maßlosigkeit. Und das Ganze steht in einem Atemzug genannt mit solchen Sachen, die verstecken sich so in der Liste, könnte man fast übersehen, wie Eifersucht und Neid und Streit. Und ich möchte heute nur auf einen Liebestöter eingehen, aus dieser Liste und aus vielen anderen der Bibel, und das ist der Neid. Gibt ja so man ordnet ja bestimmten Haltungen Farben zu, weiß nicht, woher das ganz genau kommt. Gelb wie der Neid oder gelb vor Neid werden. Deswegen habe ich mir das gelbeste Blatt im Büro gesucht, was ich gefunden habe. Und das ist unser Hauptpunkt heute Morgen. Das ist gar nicht so einfach. So, da ist er. Das ist mein zweiter Punkt. Neid, einer der, vielleicht der größte Liebestöter. Was ist Neid? Neid ist eine Form der Angst. Die Angst, zu kurz zu kommen. Neid ist ein Gefühl von Unzufriedenheit, von Feindseligkeit aufgrund der Vorteile, Besitztümer oder Erfolge eines anderen. Ich will aber jetzt nicht, dass du das hast. Ich kann mich sehr gut erinnern an eine Situation in meinem Leben. Ich glaube, da war ich wirklich gelb vor Neid. Ich verrate euch, wann das war. Das war, als meine Freundin Ilka und ich zusammen Barbie gespielt haben. Also ich habe viele Jahre lang Barbie gespielt und das Interessanteste waren immer die Klamotten. Wir haben eine Nähmaschine zu Hause, die gibt es heute noch da und ich habe dann Barbie-Kleider da genäht aus Stoffresten, habe auch welche gekauft bekommen und dann haben wir die angezogen und ausstaffiert und haben gespielt. Und dann kam dieser eine Tag. Sie hatte ein neues Kleid für ihre Barbie. Bin nicht ganz sicher, es war sowas wie ein Hochzeitskleid. Es hatte mehrere Lagen Tüll. So richtig, kennt ihr das? So, nicht nur zwei oder so richtig viele. Es hatte Pailletten. Es hatte Glitzer. Es hatte ein tolles Bustier hier oben. Transparente Ärmel. Es war der Hammer an Barbie-Kleid, den ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Und als die das Teil ausgepackt hat, ich kann es nicht erklären, es hat mich getroffen wie ein Schlag. Ich war einfach nur total stinkig drauf und gelb vor Neid auf dieses doofe Stück Puppenbekleidung. Ja, ein paar Zitate zum Thema. Arthur Schopenhauer hat gesagt, in Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung Neid. Lass uns doch mal selbstkritisch diese Frage in den Raum stellen. Neid, der Ärger über den Mangel an Gelegenheit zur Schadenfreude, so hat es ein anderer gesagt. Das heißt, wenn ihr das plötzlich nicht mehr hat oder dem irgendwas Negatives passiert, freust du dich. Das, ja. Letztes Zitat, Erfolg ist so ziemlich das Letzte, was einem vergeben wird. Jetzt kommen wir zu der Bibelstelle, die, wenn man es so sagen möchte, für heute Morgen die Bibelstelle ist. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann lade ich dich ein, jetzt den Jakobusbrief aufzuschlagen. Jakobus 3, Vers 14 bis 17. Jakobus 3. Kapitel ab Vers 14. Und da, wenn wir uns richtig, also ja, diese Verse, wenn wir uns richtig intensiv anschauen und einen davon ganz besonders intensiv. Der Halbbruder unseres Herrn, Leiter der Gemeinde in Jerusalem, schreibt hier in seinem Brief, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Das Liebestöter-Foto steht auf der Facebook-Seite von Bernd. Liebe Online-Zuhörer. Okay, gib mir Gelegenheit, die Bibelstelle zu wiederholen. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Jetzt kommt wieder der Kontrast. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Und der Vers 16, den habe ich mir in allen Bibelübersetzungen, die ich zu Hause finden konnte, angeschaut. Und die alte Elberfelder übersetzt ihn folgendermaßen: Da wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die English Standard Version, die sagt für dieses Wort Streitsucht selfish ambition. Vielleicht kann man das übersetzen mit selbstsüchtigem Ehrgeiz, selbstsüchtigem Eifer. Hermann Menge benennt es so, denn wo Eifersucht, bemerkt ihr den Wechsel zwischen Neid, so was eben übersetzt, das heißt es Eifersucht. Wo Eifersucht und Streit herrschen, gibt es Unordnung und jede Art von Gemeinheit. Die Neue Genfer sagt es so: Wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Wir haben also vier Worte in diesem Vers. Zwei Auslöser und zwei Konsequenzen. Das erste Wort ist entweder Neid oder Eifersucht. Hand in Hand mit Streitsucht, Selbstsucht, Zank. Ein anderer, die Neue Zürcher, sagt Rechthaberei. Und das Ergebnis von diesen beiden hässlichen Schwestern ist Unordnung, andere übersetzen Unfrieden. Eine englische Übersetzung sagt an dieser Stelle Confusion, Verwirrung. Da kannst du Freund und Feind nicht mehr voneinander unterscheiden, da wirst du durcheinander. Bist du vielleicht sogar offen für falsche Lehre, da wirst du offen für allen möglichen Schrott, wenn du diese Verletzung, wenn du diese negative Haltung, diese negativen Gedanken von Neid, Eifersucht, Streit oder bitterer Neid, wie es in Vers 14, mit dir rumschleppst. Und die zweite Konsequenz nach Unfrieden und Verwirrung, dann ist die Tür auf für alle Arten bösen Tuns, alle Art von Gemeinheit. Ja. Neid und Eifersucht liegen nah beieinander. Und wenn ich jetzt heute über Neid rede und du spürst vielleicht während der Predigt, du hast ein Problem mit Eifersucht, nimm das trotzdem, weil es liegt so nah beieinander. Bei Eifersucht geht es ja mehr um Beziehungen. Da bekommt jemand von einem Menschen, der mir viel bedeutet, die Aufmerksamkeit, die Anerkennung, die ich eigentlich für mich selber gerne hätte. So. Ja, noch ein Wort aus den Sprüchen, Sprüche 14,30, da geht es auch um die Eifersucht. Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Eifersucht macht Osteoporose, würden wir heute vielleicht sagen. Ja, es ist nicht gesund, lass es dir gesagt sein heute Morgen, es ist nicht gesund. Und ich habe gestern zum Bernd gesagt, habe die Predigt gestern Abend erst so richtig fertig gekriegt. Wenn man ein Thema in der Bibel studiert, dann denkt man, die ganze Bibel ist voll davon. Ist es dir schon mal so gegangen? Hast du schon mal die Bibel richtig ordentlich studiert? Ist dann die Frage Nummer zwei, falls nein. Mach das mal. Und ich habe gedacht, die ganze Bibel ist voller Neid, voller Beispiele von Leuten, die gescheitert sind, weil sie da versagt haben, weil sie dem anderen das nicht gegönnt haben, weil sie das Herz machen lassen und dem Teufel Tür und Tor geöffnet haben dadurch und ganz viele bissartige Dinge nachgefolgt sind. Ich habe euch einige Beispiele mitgebracht, aber die Liste ist nicht vollständig. Mir sind noch mehr eingefallen. Denken wir an den Anfang der Bibel. Was geschah? Die erste Familie. Nach dem Sündenfall, zwei Söhne hatten sie, die Bibel sagt uns da, auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen? Hast du es schon mal gewusst, dass du über die Sünde herrschen sollst und kannst sogar durch Gottes Kraft in dir? Und dann geht's weiter und Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Der war eifersüchtig auf dessen Beziehung zu Gott, muss man ja eigentlich sagen. Das ist schon krass, oder? Geistlicher Neid, den soll es geben. Und der Hebräerbrief greift es auf in Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte, und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Auch Johannes greift es auf in 1. Johannes 3. Ja, spare ich mir jetzt. Kain war neidisch auf seinen Bruder. Der erste Mord geschah aus Eifersucht, aus Neid heraus. Zweites Beispiel, das ist euch vielleicht schon noch vertrauter aus eurer Bibellese. Saul. Sauls Neid. Von ihm heißt es am Anfang, der, sein Vater Kis, hatte einen Sohn namens Saul, stattlich und schön, so dass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Um Haupteslänge überragte er alles Volk. Ein stattlicher Mann, ein toller Kerl, bewundert und von Gott berufen dazu, nachdem Israel, ja, Gott allein als König scheinbar nicht gereicht hat und sie unbedingt auch einen König wollten, dann hat Gott diesen Mann erwählt. Dann wissen wir, David und Saul kamen zusammen, nachdem David Goliath besiegt hat. Dann heißt es in der Bibel, so kam David zu Saul und diente ihm, und er gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Saul war so eine Art Mentor und David war sein Diener, sein Assistent, sein Helfer, sein Waffenträger, sein Unterstützer. Und dann ist irgendwann etwas passiert. Wie war das Zitat eben? Erfolg ist das Letzte, was einem vergeben wird. So war es auch bei David. Er war nämlich erfolgreich, weil Gott mit ihm war. Es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburinen, mit Jubeln und mit Triangeln. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr und dieses Wort missfiel ihm und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende, es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Etwas weiter hinten sagt die Bibel dann, und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Was sagt Jakobus? Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. War David scharf auf Sauls Posten? Hat David irgendetwas getan? Er hat einige fette Fehler in seinem Leben gemacht, aber hat David in dieser Hinsicht irgendetwas getan, um Saul Grund zu geben? Nein. Die Philister, die er geschlagen hat, hat er für seinen König erschlagen. Er war loyal, er war treu und er hat später, als er die Gelegenheit hatte, in der Höhle zum Beispiel, als Saul auf dem Klo war, ganz alleine und die Bodyguards ein bisschen weiter vorne waren, er hätte Saul locker umbringen können. Es gab sogar Männer, die haben gesagt, Saul, komm, ich mach das für dich. Ein Handstreich, dann bist du das Problem los. Und er wäre ein schweres Problem, zumindest erstmal losgeworden. Aber er hat es nie gemacht. Er hat gesagt, ich rühre den Gesalbten des Herrn nicht an, ich mache das nicht, das ist nicht, was Gott möchte, das ist nicht in Ordnung. Und es hat viele Jahre gedauert, bis er seine Berufung dann ja erlebt hat, König zu werden. Und dann noch mal länger, bis er von ganz Israel König geworden ist. Aber er hat nicht seine Hand an etwas gelegt, was ihm nicht gehört hat. Aber Saul war so voll Verwirrung, dass er dachte, der David ist echt mein Feind. Wenn ihr diese ganze Geschichte mal lest, wie krank dieser Saul geworden ist, wie verwirrt er geworden ist, er konnte nicht mehr klar unterscheiden. Was, er war paranoid, würden wir vielleicht heute sagen, ja, der hatte Verfolgungswahn. Und dabei war der David, der hat sogar den, der ihn umgebracht hat, nachher umgebracht und hat sich nicht gefreut über die Todesnachricht, als Saul dann gestorben war. Und der Teufel, der stiftet ja böse Werke an. Und wenn wir ihn charakterisieren wollen, dann können wir Johannes 10,10 zu Rate ziehen und sagen, er kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und jede böse Tat beinhaltet oft Diebstahl, Schlachten, Zerstören, Verderben, umzubringen. Der Saul hat dem David einige Dinge angetan, hat ihm seine Frau weggenommen. Er hat ihn erst mit seiner Tochter verheiratet. Und als David dann auf der Flucht war, hat er den Michael genommen und hat sie irgendeinem anderen Kerl gegeben. Das ist hart, oder? Da kann man als Mann Da könnte man sauer werden, da könnte man bitter werden, da könnte man die Gelegenheit zur Rache nutzen. Das hat David nicht getan. Er hat versucht, ihn umzubringen, ja, und er hat nicht mehr klar gesehen. Weiteres Beispiel von Neid. Die Brüder von Josef, super, genau. Coole Sache. Also nicht cool, aber cool, dass ihr es gewusst habt. Jakob und so weiter. 1. Mose 37. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass sie, ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Sei vorsichtig, wenn du deine großen Pläne mitteilst. Aber es war nicht Josefs Traum oder seine Naivität, die ihm nachher so viel Kummer bereitet haben, sondern es war der Neid seiner Brüder. Jetzt ist das eine Geschichte, da könntest du sagen, ja gut, aber der Alte, der ist schon schuld dran, oder? Weil der den Kleinen bevorzugt hat. Ich habe die Bibel studiert, studiere sie selber noch einmal. Ich habe keine Ausrede, ich habe keine Rechtfertigung für Neid gefunden. Das heißt, es geht nicht darum, ob es berechtigt, unberechtigt, ob da jetzt eine große Diskrepanz ist zwischen, keine Ahnung, vielleicht hast du das in deiner Familie auch erlebt, vielleicht warst du das schwarze Schaf, das ungeliebte Kind. Dann habe ich ein Geheimnis für dich, bei Gott bist du geliebt, bei Gott bist du auserwählt, bei Gott bist du was Besonderes. Nimm seine Liebe und schmeiß den Neid vor die Tür und die Bitterkeit. Ja, und ihr kennt die Geschichte, ich erzähle es einfach. Josef kommt zu seinen Brüdern, um im Auftrag des Vaters, im Auftrag Jakobs nach ihnen zu sehen. Und dann sagen sie, ja, guck, da kommt der Träumer. Komm, jetzt haben wir ihn in der Gewalt. Der Vater ist weit weg. Lass ihn uns umbringen, dann haben wir ihn. Dann sind wir das endlich mal los. Wir wissen, dass Ruben, der Älteste, dann kommt und er hat noch so ein bisschen eine Hemmung. Er sagt, wir können den jetzt nicht umbringen, lass uns kein Blut vergießen. Dann schmeißen sie ihn jetzt in eine vertrocknete Zisterne und verkaufen ihn als Sklaven. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Apostelgeschichte 7 greift das nochmal auf. Es ist spannend zu sehen, wie die Bibel im Neuen Testament das Alte zitiert. Lasst euch das nicht entgehen. Nehmt den Zettel nachher mit, dann habt ihr das alles drauf. Und die Patriarchen, also die Stammesväter, waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm. Und er rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus. Jetzt haben wir zwei Männer, die durch Neid in Elend geraten sind. Eben hatten wir David, jetzt haben wir den Josef. Aber siehst du, wie ihre Geschichten ausgegangen sind? Siehst du, dass selbst wenn du erstmal in Schlamassel gerätst, weil ein Mensch dir böse will, dich Gott trotzdem erhöhen kann, wenn du treu bist, wenn du loyal bist, wenn du nicht deine Finger selber rührst, um dich zu rechtfertigen oder durch eigene Bosheit versuchst, dich selber daraus zu manövrieren? Siehst du, wie großartig das ist? Am Ende dann doch als der Sieger dazustehen. Und die Geschichte von Josef zu lesen, ist eine der anrührendsten Geschichten zum Thema Vergebung. Als er seine Brüder sieht und seine Brüder erkennt und sie es noch nicht wissen, und er sich zu erkennen gibt und sie Todesangst haben, verständlicherweise, sagt er, was ihr zum Bösen gedacht habt, hat Gott zum Guten gewendet. Und er segnet sie, er rettet sie vom elendigen Verhungern. Das ist die Kraft, die Vergebung hat. Das ist gewaltig. Auch im Neuen Testament müssen wir nicht lange suchen, um Neid zu finden. Als nun Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Johannes verrät uns, wer der Wortführer war an dieser Stelle, wer gesagt hat, hier du, das ist Geldverschwendung, ein ganzes Jahresgehalt Jesus über die Füße zu kippen, das geht einfach zu weit. Das kann ja wohl nicht sein, dass das richtig ist, dass das Gott gut findet. Aber Jesus fand es gut. Er hat sogar gesagt, überall, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird, wird von dieser Frau auch gepredigt werden, wie sie mich gesalbt hat und mir gedient hat. Und Johannes beschreibt, und ich glaube, bei Markus ist es gleichermaßen, das Nächste, was Judas tut, nachdem er sich darüber ärgert, und ist jetzt meine, ich lege das hinein, da ist das, dieser Begriff Neid steht da nicht, aber er hatte ein Gefühl der Feindseligkeit gegen diese Frau, weil sie solchen Reichtum hatte und ihn auch noch so bereitwillig da ausschüttet für nichts, in Anführungszeichen. Und wir wissen, die Bibel verrät es uns, er war ein Dieb. Er war der Schatzmeister des Herrn und er hat aus der Dienstkasse von Jesus geklaut. Und den Rest der Geschichte kennen wir alle. Neid kombiniert mit Habgier. Jakobus sagt, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung oder Verwirrung und jede böse Tat. Jetzt frage ich dich mal was anderes, die Story mit dem Salböl. Wäre das ein Problem für Jesus gewesen, das Fläschchen wiederherzustellen und wieder neu voll zu machen? Hat Gott ein Ressourcenproblem? Hat Gott ein wirtschaftliches, eine Wirtschaftskrise im Moment? Ich glaube nicht. Und der Himmel ist ziemlich reich. Gewöhn dich an die goldenen Straßen. Gewöhn dich daran, zu wissen, dass wir einen Gott haben, der alle Ressourcen hat. Heike hat ein fantastisches Zeugnis davon gegeben. Ich meine, Luftpostbrief im Briefkasten und dann noch so über drei Ecken aus der Verwandtschaft und coole Sache. Preis sei Gott. Aber sie hat vergeben. Und Gott hat sie erhöht. Ein weiteres Beispiel. Der Neid der obersten Priester. Markus 15, 9 und 10. Jesus im Verhör oder in dieser Verhaftungssituation vor Pilatus. Pilatus spricht: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben solle. Wenn dein Herz mit Neid infiziert ist und wenn es auch nur ein kleiner Funke ist und es bleibt da drin, dann arbeitet der Teufel daran, dich zum Feind Gottes zu machen. Hast du das gewusst? Er bringt Verwirrung und jede böse Tat mit sich. Bei Josefs Brüdern waren das etwa 17 Jahre, nachdem der Kleine, der Sonnenschein, der Bevorzugte geboren war, bis es so weit gegärt ist. Bei den Mördern Jesu waren es 3 Jahre, bis die Bosheit ihre Vollendung fand. Paulus hat das auch erlebt, Apostelgeschichte 17, ich verkürze das. Da zieht er nach Thessalonich, predigt in der Synagoge. In Vers 5 steht dann, die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll. Nochmal. Die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll. Neid. Genau. Und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Sie haben dann nachher einige verhaftet. Paulus kam ins Gefängnis wegen Neid. Paulus wurde gesteinigt wegen Neid. Jesus wurde gekreuzigt wegen Neid. Zumindest war das der Aufhänger, der dann die Umsetzung möglich gemacht hat. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung oder Verwirrung und jede böse Tat. In einer Predigt habe ich gehört und ich glaube, ich denke da noch drüber nach, aber ich glaube, das könnte wirklich so sein. Die Quelle der meisten Christenverfolgung wird geboren aus Neid. Weil man den geistlichen Erfolg, weil man irgendetwas dem anderen nicht gönnt und nicht will, dass das Anerkennung findet. Dann noch ein letztes biblisches Beispiel, ein Gleichnis. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Kennt ihr das? Ist euch vertraut? Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere von ihnen kam hin und sagt, ey Vater, gib mir mal meine Kohle, ich will mein Erbe ausgezahlt haben, ich will was vom Leben haben. Der Vater war traurig, hat das gemacht, Bruder zieht weg, bringt das Geld durch, endet ohne Geld im Schweinestall, hat Hunger, hat große, große Not und denkt, ja, lieber gehe ich nach Hause, bin der Knecht meines Vaters, als hier zu verrecken. Geht heim, Vater verdammt ihn nicht, hält ihm keine Moralpredigt, drückt ihn, wäscht ihn, gibt ihm das beste Festgewand, das gemästete Kalb wird geschlachtet, der Ring kommt an den Finger als Zeichen seiner Wiedereinsetzung als Sohn, volle Autorität, volle Wiederherstellung. Gottes Güte könnte sich ungerecht anfühlen an mancher Stelle. Und so war es auch für den älteren Bruder. Er kommt vom Feld, harte Arbeit, verschwitzt, noch dreckig und denkt, was ist das? Party? Was ist heute? Keiner hat Geburtstag, keine Hochzeit. Was ist los? Warum feiern die? Er fragt. Er kriegt die Antwort, warum das Ganze, die ganze Aufregung. Und? Freut er sich? Sagt er, boah, cool, mein Bruder ist wieder da. Bin ich froh, dass der noch lebt? Nein, er ist voller Neid. Er ist voller Feindseligkeit. Und er sagt zu dem Vater, ich habe nie dein Gebot übertreten, ich arbeite und rackere mich ab, aber mir hast du das nie erlaubt. Und dann sagt der Vater zu ihm, mein Sohn. Er sagt nicht mein Sklave, mein treuer Arbeiter, mein fleißiger Helfer. Er sagt zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was Bernd am Anfang gesagt hat, möchte ich aufgreifen. Um frei zu werden, frei zu bleiben von Neid, müssen wir nicht nur den Neid studieren und radikal damit umgehen, sondern die Liebe Gottes studieren. Wenn du weißt, wenn du Christ geworden bist durch deine Entscheidung für Jesus, du weißt, ich bin Gottes Kind und du weißt, Gott hat kein Ressourcenproblem. Und wenn er dem, wen haben wir da nicht, dem Fritz so ein cooles Haus schenkt oder ein neues Auto, heißt das nicht, dass du deine Schrottschüssel die nächsten 30 Jahre noch fahren musst. Du könntest Glauben aufbauen und könntest sagen, hey Gott, das wäre irgendwie cool. Und könntest dem Fritz gratulieren, könntest sagen, toll, dass Gott dir das möglich gemacht hat. Gott, versteht ihr, die Kinder sind manchmal so. Der eine hat einen Bonbon, der andere muss dann auch. Es gibt so viel Krieg, der so überflüssig ist. Weil wenn ich doch geliebt bin, in der gesunden Familie, gehen wir von der gesunden Familie aus. Und Gott baut eine gesunde Familie, zumindest was den Elternteil betrifft. Ja? Drunter wird es manchmal ein bisschen bunt und turbulent, aber wir arbeiten ja daran. Glaubt ihr dann nicht, dass, wenn die Bibel sagt, Gott liebt den einen genauso wie den anderen, dass es eher eine Ermutigung sein kann für dich, wenn einer was erreicht, wenn einer geistlichen Erfolg hat, wenn einer eine Zelle hat, die platzt, dass du dann nicht sagst, bei mir sind immer nur zwei, so ein Mist. Sondern dass du sagst, cool, dass bei der Eulalia schon 13 Frauen sitzen. Lass es dich ermutigen und sagen, Gott, was du für Eulalia tun kannst, kannst du auch für mich tun. Amen. Dann noch was, das ist jetzt ganz persönlich so von mir. Ich habe das mal irgendwo in einem Buch gelesen, ich weiß nicht mehr wo und wann. Aber ich habe mich beschäftigt mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus. Und irgendjemand schrieb da, dass das eigentliche Problem, das die Massen so mitgemacht haben, dass ein großer Antreiber, ein großer Wegbereiter war der Neid auf die Juden. Weil die Juden sind bekannt dafür, dass sie gute Geschäftsleute sind, dass sie Weisheit haben, dass sie Erfolg haben als Unternehmer, als Geschäftsleute. Und es war eine Zeit da, in den 30ern, in dieser Vorkriegszeit, da war viel Arbeitslosigkeit, viel wirtschaftliche Not. Und wenn dann da einer kommt und sagt, schau sie dir an, die reichen Juden, schau sie dir an. Was kommt dann? Neid. Und wo Neid ist, kommt Unordnung und jede Art von Bösem. Wo Neid wachsen darf, kommt Verwirrung und Bosheit hinterher. So, jetzt muss ich Gas geben. Ich schaffe das bestimmt nicht bis 12. Aber weil ihr ja heute so in der Liebe wächst, schaffen wir das gemeinsam auch ein bisschen länger mit Abendmahl. Ich bin gewiss. Und wenn du gehen musst, sei gesegnet. Wenn Familie auf dich wartet, dann trau dich, das ruhig zu tun. Jakobus schrieb ja zwei Verse vor dem einen viel zitierten Vers, hat er dem Neid ein Adjektiv gegeben, bitter, bitterer Neid. Und Neid und Bitterkeit, die hängen auch irgendwie zusammen. Und dann musste ich sofort denken an Hebräer 12, 15, wo uns wo wir ermahnt werden, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Eine bittere Wurzel. Wurzeln sind verborgen. Wurzeln sind normalerweise unter der Erde. Und wenn du ein Haus gebaut hast oder ein Haus hast, ein altes, und vielleicht war nah an deinem Haus irgendein kleiner, netter Baum. Und du dachtest, cool, der spendet ein bisschen Schatten für das Zimmer im Sommer. Aber vielleicht kam irgendwann der Zeitpunkt nach einigen Jahren, wo du gemerkt hast, das Ding wird so ein Trümmer. Und das wächst ja nicht nur oben, das wächst ja auch unten. Und es geht an dein Fundament. Es geht an deine eine Hauswand rein. Und was musst du machen, um dein Haus zu schützen? Du musst das Ding platt machen. Du musst diesen Baum beseitigen, damit er nicht im Verborgenen großen Schaden anrichtet. Und so ist das mit der Bitterkeit auch, mit dem inneren Gift des Grolls, der Unversöhnlichkeit, von Neid und Eifersucht genährt. Und die Bibel sagt hier, es kann dann passieren, dass jemand die Gnade Gottes versäumt oder verpasst. Gnade, haben wir gelernt, ist unverdiente Gunst. Ich habe eine tolle neue Definition. Wollt ihr sie hören? Cool. Ich hätte es euch trotzdem erzählt. Kenneth Copeland hat gesagt, Gnade ist, und jetzt geht's los, Gnade ist die alles übersteigende Sehnsucht Gottes, die Menschen so zu behandeln, als hätte es den Sündenfall niemals gegeben. Ich sag's nochmal, weil es so schön ist. Gnade ist die alles übersteigende Sehnsucht Gottes, die Menschen so zu behandeln, als hätte es den Sündenfall nie gegeben. Wiederherstellung paradiesischer Zustände. Cool. Es arbeitet einer dagegen. Sei doch du der, der mit Gott dafür arbeitet. Und schmeiß all die Liebestöter raus aus deinem Herzen. Der erste Mord, Neid. Saul verlor sein Amt, seine Berufung durch Neid. Josefs Brüder, Neid. Die Jünger, Neid. Die obersten Priester, die Juden, die nicht glauben wollten, der ältere Sohn aus dem Gleichnis, Neid. 1. Korinther 13, Vers 4 sagt, Liebe kennt keinen Neid. Neid ist ein Liebestöter. Neid tötet Dankbarkeit und Mitgefühl. Neid belügt uns auch in puncto Eigenverantwortlichkeit für unser Wohlergehen. Versteht ihr? Manchmal denken wir, dem einen fällt alles zu. Was der für Kämpfe hatte, weißt du vielleicht gar nicht. Wo der vielleicht vorher durchgegangen ist, durch was für eine Hölle will ich jetzt nicht sagen, durch was für ein Todestal er durchgegangen ist, bis seine Ehe fest war, bis sein wirtschaftlicher Erfolg da war, bis er das und das umsetzen konnte, das weißt du gar nicht. Du siehst vielleicht nur das schöne Ergebnis. Ja. Neid gebiert Kritik. Kritik an dem, der vermeintlich, manchmal gar nicht real besser gestellt ist. Und es gibt so viele Bibelstellen im Neuen Testament und manche davon sind so toll. Heute Morgen habe ich gerade noch eine neue entdeckt und war völlig verzweifelt. Die kann ich jetzt auch noch da reinquetschen und ich will es jetzt auch gleich gut sein lassen. Aber ja, es sind so viele da. Die Bibel sagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen mit. Und wenn ein Glied am Leib sich freut, dann freuen die anderen sich mit. Das ist Freiheit von Neid, das ist gelebte Liebe. Und das möchte Gott. Johannes nennt sich selber ja der Jünger, den Jesus liebt. Hast du auch schon gelesen und gehört? Und dann denkst du mal, er lag an der Brust Jesu beim Tisch. Ist ja sehr kuschelig da, ne? Und die anderen, da wird man von was selber neidisch. Also könnte man werden, wenn man das Fleisch lässt, aber wir lassen es ja nicht. Warum nennt er sich immer so? Warum sagt er nicht, ich in seinem Evangelium war dabei und ich war schneller als Petrus, als wir zum Hof gelaufen sind, wo sie Jesus festgehalten haben und solche Sachen. Warum nennt er sich so? Er war einer der drei Engeren aus den Zwölfen von Jesus, das wissen wir. Petrus, Jakobus und Johannes. Hat Jesus Johannes mehr geliebt als die anderen elf? Nein. Was sagt die Bibel? Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott macht keinen Unterschied. Nicht jeder erlebt die Segnungen der Liebe, weil er nicht glaubt. Weil er sich nicht holt, weil er nicht Gott sucht. Aber die Liebe Gottes ist nicht größer für mich als für dich oder für die Leute, die jetzt Karneval feiern. Wir können uns moralisch erheben und da passiert auch viel Schrott, aber Gott liebt die genauso, die sich zusaufen und die blöden Lieder singen, wie uns. Und irgendwann haben wir da auch mal gesessen. Sogar ich. Die Liebe Gottes sieht nicht, was du tust. Sie liebt dich nicht, weil sie liebt dich bedingungslos. Und jemand sagte das, habe ich auch geklaut von den Koblenz, aber ich finde es einfach so genial. Die haben gesagt, Johannes nennt sich so, weil er eine ganz, ganz tiefe Offenbarung darüber hatte, wie sehr Gott ihn liebt. Und er konnte, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, sagt die Schrift. Und er hat gesagt, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und weißt du, was kannst du auch sagen? Heute Mittag daheim, gleich jetzt. Sollen wir das mal üben? Wir sagen mal den Satz, also die Frauen, die zwei Buchstaben I-N, wir sind auch geliebt, auch wenn wir die jetzt weglassen. Ja, Jünger, nicht, kannst du zu Hause damit Jüngerin machen. Okay, also der Satz wäre dann, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Bereit? Okay. Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Noch einmal, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Ist das cool? Ist das groß? Und wenn er für dich ist, wer mag denn gegen dich sein? Wer will dir denn das Bonbon aus dem Säckel klauen? Der Einzige, der es zulässt, das bist du. Es gibt keinen Grund für Neid im Reich Gottes. Neidisch, legitim neidisch dürfen nur Menschen sein, die ohne Jesus leben. Und dann sollen sie schlagartig ändern. Amen. Lass uns vor Gott bitte aufstehen und beten. Oh Vater, ich danke dir so sehr, dass wir wachsen dürfen im Begreifen darin, wie sehr du für uns bist. Du hast keine Lieblingskinder. Du bist kein Vater, der ungerecht ist. Du hast jeden von uns und jeden anderen, Herr, einzigartig gemacht. Du hast jeden von uns berufen, erwählt, dein Kind zu sein. Was dich betrifft, ist die Sache ganz klar. Du bist der Vater, der wartet, der einlädt, der seine Tür weit auf hat, um nach Hause zu kommen. Und Geist Gottes, ich danke dir, dass du der Geist bist, der uns korrigiert und überführt. Und Herr, wir möchten Buße tun heute Morgen. Da, wo wir, seien es nur Funken oder Anflüge von Neid, Eifersucht, feindseligen Gefühlen anderen gegenüber in uns entdeckt haben. Und Herr, ich sag das mal und wer sich eins macht, Gott sieht das, was du gerade denkst. Ich sag das mal in unser Namen gemeinsam. Herr, es tut uns leid, bitte vergib uns. Vergib uns diese blöden Gedanken. Herr, vergib uns das Verlassen der Liebe, des Weges deiner Liebe. Und Herr, wir entschließen uns zu vergeben, wir entschließen uns loszulassen, denn du bist unsere Quelle, du bist unser treuer Gott. Und du, wenn du Christus, wenn du Jesus, deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, wie wirst du uns mit ihm und in ihm nicht alles schenken, für dieses Leben und für das nächste. Die Fülle ist bei dir, Gott, und wir empfangen heute Morgen die Fülle. Wir empfangen diese Offenbarung jetzt für unser Herz. Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Ich bin der, der so geliebt ist, es gibt niemanden, den du mehr liebst als mich, als dich. Es gibt keinen Unterschied. Und Gott ist ein segnender Gott, ein fürsorglicher Gott. Empfang das jetzt. Leg doch mal deine Hand auf dein Herz und lad den Heiligen Geist ein, dein Herz zu transformieren und einmal mehr neu erfüllt zu werden. Die Bibel sagt, dass wir beständig neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist ein Bleiben auch in dieser Person der Gottheit. Empfang das, leg deine Hand auf dein Herz und erwarte einfach, dass Gott jetzt kommt, dass er all das Harte aufweicht, all das Verkrustete, all das, wo du verzweifelt warst oder ängstlich, da wo Geiz oder Kritik dich gepackt haben. Lass Gott dein Herz neu erweichen und schmeiß die hässliche Unterhose raus, wirf den Liebestöter raus aus deinem Herzen. Die Bibel sagt uns, wir sollen alte Kleider ausziehen und neue Kleider anziehen. Und Herr, wir ziehen an das Kleid der Liebe. Wir ziehen an dein Kleid. Wir ziehen an dein Wesen, Gott, und preisen dich, dass wir das nicht aus eigener Anstrengung bewältigen müssen, sondern durch deine Kraft, die in uns wirksam ist. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs ein- bis zweimal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.